Herzlich willkommen zum Sterne und Planeten Podcast. Mein Name ist Sascha Bielert und das ist dein Podcast für inneres Wachstum, Begegnungsqualität und organisationale Entwicklung. Sein Name ist Frederik Letzner und er ist der neue Shootingstar der German Speaker Association. Er hat den Newcomer Award 2020 gewonnen. Gerade ist sein Buch Zu blöd zum Leben rausgekommen und bei ihm dreht sich alles um Gesundheit. Aber überraschenderweise komplett anders, als man erwarten würde. Und gerade jetzt ein Thema, das wirklich weit übers Kantinenmenü hinausgeht. Viel Spaß und eine gute Zeit beim Reinhören. Frederik Letzner, herzlich willkommen. Schön, dass du im Gespräch jetzt dabei bist.
Schön, freut mich, da zu sein. Auf jeden Fall.
Super. Frederik, die erste Frage an dich. Was ist eigentlich dein Lieblingsessen?
Boah, Pizza, glaube ich, auf jeden Fall.
Ja, warum Pizza?
Ich weiß es nicht. Also mein ganzes Leben als Kind war das immer so das, was verboten war. Ich war früher mal dick und als Kind gab es nichts Schöneres, als mir zum Geburtstag einfach 2 Pizzen zu bestellen, weil dann durfte ich das auch von meinen Eltern aus. Das war ein bisschen übertrieben, aber das war da mein Wunsch, als ich so alt war. Ich erinnere mich da tatsächlich noch dran. Und aus irgendeinem Grunde, also ich glaube, es gibt sehr wenige Menschen, die keine Pizza mögen. Und Pizza ist etwas, das esse ich sehr, sehr gerne. Und seitdem ich aus meinem gesamten Gesundheitswahn raus bin, in dem ich früher war, kann ich das heute auch sehr genießen, ohne dass ich danach direkt das Gefühl habe, laufen gehen zu müssen.
Mhm, ja, du sagtest, deinem Gesundheitswahn, ne? Du hast ja eine wahnsinnig interessante Geschichte, also auch Lebensgeschichte und berufliche Geschichte. Nimm uns mal so ein bisschen mit. Wie kommst du eigentlich zu dem, was du heute tust? Was hat dich dahin gebracht?
Also die kürzeste Variante wäre, ich war früher dick. Dann habe ich ganz viel Sport gemacht. Dann wollte ich Ernährungswissenschaften studieren. Dann war ich fertig und habe angefangen, mit Leuten zu arbeiten und habe dann irgendwie gemerkt, dass dieses Wissen nicht funktioniert, also nicht relevant ist. Und dann habe ich für mich selber irgendwie entdeckt, irgendwie kann es nicht sein, dass wir Menschen immer wieder versuchen zu erklären, wie sie sich zu verhalten haben im Gesundheitsbereich. Und gleichzeitig beobachten wir, dass sich Menschen komplett konträr verhalten, obwohl das ganze Wissen und Studienlage noch und nöcher uns auch sehr, sehr detailliert präsent sind. Auch schon bei Kindern häufig, also auch die Basics wissen Kinder schon häufig. Aber wenn man dann die Kinder fragt, was magst du denn am liebsten? Dann kommt Pizza zum Beispiel. So, ne? Also offensichtlich gibt es eine große Differenz zwischen Vorlieben und Dingen, die wir gerne tun und das, was der Gesundheitsbereich als das Richtige vorgibt. Und warum das so ist, reden wir ja offensichtlich über Psychologie. Und dann habe ich auch mal angefangen, mich in die Richtung sehr viel mehr zu befassen, habe auch Richtung Essstörungen, also da, wo es wirklich extrem wird, mich sehr viel weitergebildet und auch damit gearbeitet und irgendwann gemerkt, dass man sehr, sehr, sehr viel auf, also fast alles auf die Psyche zurückführen kann, auch unabhängig von Ernährung, also auch so Arbeitsverhalten und Sportverhalten und Verhalten generell ist ja immer Psychologie.
Ganz spannend. Jetzt im Jahr 2020 bist du ja zum Newcomer des Jahres der German Speaker Association gewählt worden oder hast den Preis gewonnen, ne? Und bist wahnsinnig erfolgreich mit Vorträgen zu den ganzen Gesundheitsthemen. Und es ist ja auffällig, dass du mit diesem Thema der Haltung zu Gesundheit und nicht mit dem Thema, was esse ich irgendwie, Brokkoli oder Pizza, so beliebt und so erfolgreich jetzt bist. Ist das tatsächlich ein Schlüssel, also dass du sagst, es geht gar nicht mehr um die Kohlenhydrate zählen oder irgendwelche Weight Watchers Anleitungen, sondern es geht eigentlich um das Mentale, um das Mindset dahinter?
Also erstmal finde ich ja erstaunlich, dass ich, obwohl ich über Gesundheit spreche, da doch den einen oder anderen Preis jetzt gewinnen durfte. Das heißt, offensichtlich ist da mehr Interesse. Die Leute finden das attraktiver. Und was ich halt wichtig finde, ist, Gesundheit hat keinen guten Ruf. Also es wird häufig mit diesem, Gesundheit schmeckt nicht, ne, das ist irgendwie anstrengend, das ist Arbeit, wird erst relevant, wenn man krank wird. Also diese Healthy-Lifestyle-Geschichte, die man überall in den sozialen Medien sich anschaut, hat möglicherweise auch gar nicht so viel mit Gesundheit zu tun. Und der klassische Gesundheitsbegriff steht immer noch im Widerspruch zu, ich sag mal, Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Mhm. Und auch das hat ja einen unglaublichen Reiz. Und so zu tun, als dass Menschen irgendwie alle vernünftig wären und sich nach den Sachen verhalten würden, die sie jetzt wissen. Ich glaube, was immer klarer wird, ist, dass wir in Deutschland kein Wissensdefizit haben. So, und dann nochmal über Wissen zu reden, ist halt für viele Menschen sehr schnell sehr langweilig. Und dementsprechend glaube ich, dass das sehr wohl ein Schlüssel ist, auf diese Verhaltensebene, auf die emotionale, auf die psychologische Ebene zu gehen und eben mal aufzuhören, über Zahlen, Daten, Fakten zu sprechen, weil man dann eben Menschen sehr viel einfacher abholt.
Das finde ich wahnsinnig spannend, ne? Weil wir ja gerade, das ist mein Eindruck in Deutschland, Zahlen, Daten, Fakten ist immer irgendwie das A und O. Ne? In ganz, ganz vielen Debatten, vollkommen themenunabhängig, heißt es, okay, wir müssen mehr Sachlichkeit reinbringen, ne? in die Diskussion. Und du sagst, nee, lass uns mal mehr Emotionen reinbringen in die Debatte gerade. Ja?
Ja, was viele Menschen vergessen, ist, dass Menschen keine rationalen Wesen sind. Wir sind halt von Grund auf emotional, also mindestens 80% der Dinge, die wir tun und entscheiden, sind auf einer emotionalen Ebene. Also schau dir Werbung oder Marketing an, da wird es offensichtlich, ja, dass Menschen nicht durch rationale Argumente überzeugt werden, sondern dass unbewusste Assoziationen und Suggestionen angesprochen werden, wie Bilder und Rollenbilder und diese ganzen Geschichten. Und zu meinen, dass Menschen rational und vernünftig wären immer, das ist total hirnrissig, würde ich mal behaupten. Und wenn man bedenkt, also das würde ja bedeuten, dass die Gesundheits- und Ernährungsbranche erst einmal davon ausgeht, dass dicke Menschen dumm wären. Weil, wenn das Wissen ja die Lösung ist, dann muss man denen das nochmal erklären, als wenn die nicht noch nicht verstanden hätten, dass jetzt die Pizza jeden Tag nicht so sinnvoll wäre und sie mehr Obst und Gemüse essen sollten. Ich glaube, die haben das verstanden.
Wie sprichst du zu diesen, also wie sprichst du insgesamt mit Menschen, die sich vielleicht gar nicht sehen da als Zielgruppe? Also ich kann mir gut vorstellen, wenn ich jetzt ein sogenannter High-Performer bin, ja, ich fühle mich topfit, ich mache 5-mal die Woche Sport, ich stehe morgens super früh auf, ich gehe super früh irgendwie ins Bett, ich leiste den ganzen Tag Übermenschliches und jetzt kommt plötzlich so ein Frederik und sagt, mein lieber Freund, ist das eigentlich so ganz gesund, was du da eigentlich machst? Ja? Also woran merke ich, dass das etwas gesund ist oder nicht gesund ist? Was ist das? Ich versuche immer noch mich zu orientieren an diesem Gesundheitsbegriff und den ein bisschen enger zu ziehen.
Dann sprechen wir erstmal darüber, wie ich Gesundheit definieren würde. Da habe ich nämlich so irgendwann meine 4 Gs rausgefischt. Also ein Punkt von Gesundheit wäre Geduld. Und Geduld ist etwas in einer Leistungsgesellschaft, was viele Menschen schon mal nicht hören wollen. Bedeutet, viele Menschen lieben die Pille, die Kurzlösung, Sixpack in 6 Minuten, irgendwelche Kurzzeitprogramme oder eben einfach nur, also wollen möglichst schnell das Problem lösen und sind tendenziell ungeduldig. Und Geduld ist schon mal ein Aspekt, nämlich der Aspekt, die Ruhe aushalten zu können, was ich der Gesundheit zuordne. Mhm. Der zweite Begriff, den ich zur Gesundheit zuordne, ist Genuss und Genussfähigkeit. Also die Fähigkeit, in der Monotonie Dinge wahrnehmen und achtsam genießen zu können, was vielen Menschen in unserer Gesellschaft auch schwerfällt, weil wir auch tendenziell Multitasking machen und eben nicht mehr die Fähigkeit haben, einfach mal in die Ruhe zu gehen. Die dritte Fähigkeit, die ich hier greifen würde, wäre Genügsamkeit, also den Ist-Zustand wertschätzend zu akzeptieren und nicht immer mehr zu wollen, sondern einfach mal dankbar zu sein. Also ich bin genug, es ist genug, es muss nicht immer Ich muss nicht immer nach mehr streben. Und der letzte Aspekt ist der Aspekt der Gelassenheit. Und Gelassenheit ist auch nochmal was sehr, sehr Spannendes. Da geht es nämlich vor allem auch darum, den Ist-Zustand zu akzeptieren. Und Gelassenheit steht absolut im Widerspruch zu Perfektionismus. Also Perfektionismus ist, ich habe hohe Erwartungen. Gelassenheit ist, so wie es ist, ist es gut. Und je mehr ich stolz darauf bin, perfektionistisch zu sein, desto stolzer bin ich darauf, nicht gelassen zu sein. Und da wird es dann richtig spannend. Also dieses Geduld, Genuss, Genügsamkeit und Gelassenheit sind für mich heute die Kernelemente von Gesundheit. Wenn du jetzt aber in die Gesundheitsbranche reinschaust, dann wirst du eher beobachten, dieses, ne, Sixpack in 6 Minuten, schneller, höher, weiter, du musst besser werden, du musst dir möglichst hohe Ziele setzen, du musst noch schlanker werden, weniger schlafen, mehr funktionieren, mehr leisten. Das heißt, da merkst du relativ schnell auch im Essverhalten, dann gibt es gute und schlechte Dinge. Und dann gibt's, dann wird Essen funktionalisiert und gezählt, was dann auch wieder im Widerspruch steht zu Genuss. Und alles möglichst schnell. Ne? Also das 10-Wochen-Programm, wo man dann 20 Kilo abnehmen kann. Anstatt zu sagen, Gesundheit ist ein lebenslanger Prozess. Und das Gesundheit ist auch kein Konzept, was man verkaufen kann. Das ist halt du im Umgang mit dir selbst. Punkt.
Wenn ich dir so zuhöre, dann spüre ich, wie ich mich selber innerlich entspanne. Ja?
Schön.
Und, ja, genau. Ist schon mal ein schöner Effekt dieses Gesprächs. Und ich glaube, das liegt daran, dass du ja wahnsinnig den Stress nimmst, ja, etwas aktiv leisten zu müssen, egal in welcher Hinsicht. Und du setzt ja einen vollkommenen Kontrapunkt. Ne? Mit dem, was du propagierst, stehst du ja komplett im Gegensatz so zu dieser landläufigen Meinung von Gesundheit ist Leistung. Und ich muss ganz, ganz viel leisten überhaupt dafür. Ja?
Na, wer definiert denn, was das Richtige ist? Und solange sich keiner das Recht rausnehmen kann, zu definieren, was das richtige Leben ist, habe ich doch die Freiheit zu entscheiden, dass ich einfach das mache, was ich für richtig halte. Und diese Aussage, dass ich etwas muss oder etwas nicht darf, das ist ja alles Quatsch. Also wir müssen gar nichts und wir dürfen alles, aber wir tragen halt die Verantwortung für alle Konsequenzen. Und den Druck rauszunehmen und Menschen erst einmal zu entspannen, dass so wie sie sind, das okay ist. Also lass Menschen nackt in den Spiegel schauen. So. Entweder du kannst es annehmen und akzeptieren, aber wenn du dich selber und deinen eigenen Körper hast, dann kannst du dich nicht gesund verhalten, weil dann wirst du immer wieder in die Autoaggression rutschen. Weil du dich selber hast. Also die Haltung ist ja, damit ich mir selber etwas Gutes tun möchte, muss ich ja erstmal mich selber mögen. Das ist ja eine Grundvoraussetzung, weil wenn ich mich selber nicht mag, dann, also wen ich nicht mag, dem will ich nichts Gutes tun. So, und wenn ich diese Haltung in mir habe, dann fällt es logischerweise auch schwer, sich selbst Gutes tun zu wollen, wenn man sich selbst gar nicht mag.
Ich stelle mir jetzt so gerade mal zwei verschiedene Menschen vor. Ja? Vielleicht der erste, das ist so, ich bleib mal bei deinem Beispiel, so Blue Collar, der Produktionsmitarbeiter, der gerade so vielleicht auch so halb gezwungen in deinen Vortrag geht und sich denkt, ah, jetzt steht da irgendwie einer mit so einer Mütze auf dem Kopf, halb Franzose, und will mir irgendwas über mein Essen hier erzählen. Ja? Darf ich mein Schnitzel wahrscheinlich nicht mehr essen? So, boah, Mann, ey, genau, in einer Stunde ist das wieder gegessen hier, ja, dann ja. Darf ich wieder. So, ja, und dann sitzt der da. Und dann startest du und nach irgendwie 5 Minuten wird klar, verdammt, vielleicht darf ich mein Schnitzel ja doch noch essen.
Ja, das ist ja das Schöne. Also ich fange meist, also bei der richtig schwierigen Zielgruppe fange ich meinen Vortrag meistens so an, dass ich sage, meine Damen und Herren, ich weiß, es gibt wohl nichts Schlimmeres, als gezwungen zu sein, sich einen Ernährungsvortrag anzuhören. Aber ich verspreche Ihnen von ganzem Herzen, wir reden nicht über Ernährungspyramiden, wir reden nicht über Achtsamkeitsübungen, wir machen auch keine gemeinsamen Bewegungsübungen. Mhm. Ist das für Sie in Ordnung? Und in dem Moment kommt meistens der erste Applaus.
Mhm. Super.
also die Leute... Ja. Auch mit den Erwartungen zu spielen, also dieses, oh nö, ich habe da keinen Bock drauf. Nee, das machen wir nicht. Ist das okay für euch? Und alle so, ja, Gott sei Dank. Und so, das ist halt, so hole ich die am Anfang meistens auch schon ab. Oder mal zu erklären, ja, wer hat den Bock auf Gesundheit? Keiner meldet sich, ja, warum ist das so? Und dann kommen ja die Antworten, das ist anstrengend, ich darf meinen Schnitzel nicht mehr essen. Also diese ganzen Punkte, die ich ja vorher schon weiß, die einfach offen zu kommunizieren und denen erstmal den Raum zu geben, dass sie raushauen dürfen, warum sie keinen Bock haben, hier zu sein. Das macht neugierig, weil dann denken sich Leute, ja, was kommt denn dann jetzt?
Ja, genau. Also die gehen ganz gut raus. Ne? Sind Menschen, die kommen angestrengt wahrscheinlich eher rein und sehr schnell merken sie, oh, der Frederik, der will mir hier gar nichts. Vielleicht bin ich ja doch ganz okay. Und jetzt stelle ich mir aber meine zweite Person vor, ja, die vielleicht auch gerade in diesem Raum ist. Sind jetzt vielleicht so 400 Leute oder so. Ne? Hm. Und von denen sind irgendwie, was weiß ich, 350 eher so, die gestresst reingegangen sind und dachten, boah, der will mir meinen Schnitzel klauen. Ne? Hm. Und die entspannen sich zunehmend. Und jetzt denke ich ja an meine zweite Zielgruppenperson, die ist relativ entspannt reingekommen, ne? Die ist irgendwie fit und gelassen und eher so muskulös und durchtrainiert und High Performer natürlich in irgendwelchen HR-Matrizen, ja. Und die wird langsam nervös.
Korrekt, das ist auch wirklich so. Also das ist wirklich so, dass die Leute, die so extrem in dem Gesundheitsthema oder Fitnessthema drin sind, die werden dann irgendwann unruhiger. Und die Leute, die eher sich so ein bisschen da rausgezogen haben, und die entspannen sich mehr. Und das ist total schön zu beobachten, weil ich habe früher auch mit Personal Trainern gearbeitet. Also ich habe selber eine A-Lizenz gemacht und habe dann später andere A-Lizenz-Trainer ausgebildet im Kontext Leistungssport, im Kontext Essstörung. Und da hatte ich den einen oder anderen Personal Trainer, der war am Anfang, ne, ganz entspannt reingekommen, so, was will der mir denn erzählen, hat sich da hingelegt, die letzte Reihe, Arme verschränkt und so weiter und so fort. Und wenn man da mal 3-4 Stunden mit denen gearbeitet hat, am Ende kommen Geschichten auf den Tisch, da wird dir selber übel. Also dann gehst du die ganzen Themen durch und die werden immer ruhiger und dann fängt man dann mal an zu diskutieren und so weiter. Und am Ende hörst du dann auch von denen, dass die irgendwie ein Jahr vorher selber noch auf dem Dach standen und überlegen haben zu springen und diese Geschichten. Und da merkst du eigentlich, wie tief verankert auch sowas wie Essstörung, Depression, Suizidgedanken und diese ganzen dunklen Themen, diese ganzen Tabuthemen bis hin zu Autoaggression in unserer Leistungsgesellschaft, wie weit das eigentlich verbreitet ist. Ich würde behaupten, in jeder Familie haben wir Störungsmuster, Alkoholiker, Missbrauchsopfer, Mädchen, die sich ritzen, Essstörungen, Essattacken. Ich glaube, das ist überall präsent. Aber sehr, sehr wenige Menschen möchten über dieses Thema sprechen. Auch die ganze Burnout-Thematik wird ja immer mehr.
Was kann man da machen? Also, Entschuldigung, genau. Ja. Was kann ich da machen? Also der Blue-Collar-Worker, der entspannt sich und dem hilfst du eher dabei, mit sich selber vielleicht ein Stück zufriedener zu sein. Die Führungskraft oder der Athlet, der Sportliche, der sich denkt, ich bin ein toller Hecht, ne, der wird nervös. Was kann der machen? Wissend, dass kein Vortrag der Welt nach 90 Sekunden mein ganzes Leben sofort umkrempeln wird. Ja?
Ich glaube, die wichtigsten
so Schritte sein.
Die wichtigste Erkenntnis ist zu verstehen, dass Perfektionismus nichts Gutes ist. Dass Perfektionismus Hauptursache ist für chronischen Stress. Dass Perfektionismus Hauptursache ist für Unzufriedenheit und für Suchtverhalten und für nicht zur Ruhe kommen zu können und für Schlafstörungen, für die ganzen psychosomatischen Geschichten, für Depressionen. Perfektionismus und Schwarz-Weiß-Denken. Diese Kombination ist eines der großen Probleme, die wir aktuell in Deutschland haben im Kontext Gesundheit. Aber der Athlet und der High-Performer, also unter den Leistungssportlern haben wir unglaublich viele Menschen mit Störungsmustern. Unter den Führungskräften haben wir unglaublich überall da, wo der Leistungsanspruch sehr hoch ist. Auch selbst Ärzte. Ärzte sind, wissen alles und trotzdem haben wir doppelt so viele Alkoholiker unter Ärzten als unter dem Durchschnitt. Pflegekräfte wissen alles über Gesundheit und trotzdem haben wir überdurchschnittlich viel Übergewicht und Raucher unter Pflegekräften. Also es ist vor allem der Leistungsanspruch, den wir uns selbst gegenüber haben, die Erwartung, was Stress bedingt und was dann eben auch entsprechende Verhaltensweisen mit begünstigt. Und auch Sport generell als gesundheitsförderlich darzustellen, halte ich für sehr gefährlich, weil ich kenne echt viele Sportler, wenn die mal keinen Sport machen können, kriegen die richtig schlechte Laune.
Also ich war ja von Sport als Sucht dann?
Genau, das war ja bei mir auch so früher. Das ist ja, ich war ja erst übergewichtig, dann war ich irgendwie fast sportsüchtig und ich bin auch wirklich zum Beispiel mit Erkältung oder trotz Erkältung immer wieder viel zu früh zum Sport gegangen. Und spätestens dann wird ja klar, dass Sport nichts mit Gesundheit zu tun hat. Es geht eher darum, der kann gar nicht anders, der muss jetzt Sport machen. Und jetzt auch wieder Bezug zur Corona-Krise. Ich glaube, es gibt einige Leute, die nicht wissen, wie sie zu Hause Sport machen können. Die sitzen aktuell irgendwie zu Hause und also das kratzt an unserer Identität, wenn wir plötzlich nicht mehr arbeiten gehen können und nicht mehr Sport machen können, wenn das vorher unser Hauptlebensmittelpunkt war. Und dann kratzt das auch am Selbstwertgefühl, weil wenn ich mich über meine Leistung definiere und dieser Faktor wegbricht, dann fühle ich mich plötzlich ziemlich schlecht.
Jetzt denke ich mal so an einen sehr erfolgreichen deutschen Newcomer-Speaker 2020. Und frage mich,
was wäre? Der,
ja, genau, wen meinst du denn? Genau, ja. Wie macht der das? Ja? Wie macht das ein Frederik Letzner? Also, du wirkst ja recht zufrieden mit dir selber. Und jetzt weiß ich aber, du bist auch niemand, der unbedingt jeden Tag 52 Wochen lang die Füße still lässt zu Hause. Du bist sehr, sehr viel unterwegs. Du sprichst sehr viel mit Menschen, vor Menschen. Du hast einen gewissen Anspannungsgrad, mit dem du umgehen musst. Du hast gesagt, du warst selber ja früher
nicht nur übergewichtig, ja. Also, wie bist du eigentlich da rausgekommen und wie gehst du eigentlich mit diesen ganzen Anforderungen um? Von außen, aber sicherlich ja auch von innen, die du an dich selber hast.
Also erstmal hat niemand behauptet, dass ich da rausgekommen bin.
Okay, ja.
Und es ist ganz einfach. Ich habe nicht den Anspruch an mich selber, es perfekt zu machen oder das beste Vorbild zu sein. Ganz im Gegenteil, ich sage sogar immer mit einem Augenzwinkern, ich bin der Schlimmste von allen. Das, worum es geht, ist, sich dessen bewusst zu sein. Also ich bin kein bisschen besser als irgendwer anderes. Ich nehme nicht diese Position vorne ein, so nach dem Motto, ich bin der Geilste und guckt mal, wie ich das mache und ihr müsst das jetzt so machen wie ich. Ich nehme die Position ein, ich stelle mich da vorne hin und sage, ey Leute, wir sind alles nur Menschen, jetzt lasst doch mal gemeinsam gucken, warum wir so ticken, wie wir ticken. Und ein Schlüssel für mich persönlich ist der offene Umgang damit, auch über meine eigenen Themen, über Schwäche zu sprechen, über Tabus zu sprechen, weil das beruhigt mich ungemein zu merken, dass es allen anderen Menschen genauso geht. Und wenn ich zum Beispiel mit Jugendlichen früher gearbeitet habe, dann gab es so Zitate, die ich immer ganz gerne gesagt habe, zum Beispiel, wusstet ihr eigentlich, dass Suizidgedanken im Jugendalter heutzutage komplett normal geworden sind? Und das beruhigt. Auch wenn ich sowas sage wie, ich kenne keinen Menschen, der nicht regelmäßig das Gefühl hat, nicht genug zu sein, inklusive mir selbst. Und damit ziehe ich natürlich blank, weil ich gebe zu, ich habe regelmäßig das Gefühl, nicht genug zu sein, aber ich stelle gleichzeitig die These auf, dass es keinen anderen Menschen gibt, dem es nicht genauso geht. Und das ist genau dieser provokante Aspekt, der sehr stark auf Resonanz stößt, dass wir eigentlich merken, dass wir alle Masken tragen, wo wir Angst haben, die abzusetzen, obwohl es eigentlich allen anderen genauso geht. Weil die meisten Menschen haben erstmal das Gefühl, ihr eigenes Leben haben sie vergeigt. Und dank Social Media und Medien und Co. haben wir das Gefühl, alle anderen Menschen wären schön, nur im Urlaub und wird es immer gut gehen. Und nur wir wären die Menschen, die ab und zu mal weinen. Und dabei geht es allen anderen genauso wie mir.
Mhm.
Und die Haltung finde ich für mich gesünder, als so zu tun, als wenn ich es besser könnte als irgendwer anderes.
Also ich glaube, für Führungskräfte gerade ist es wahnsinnig interessant, wie kann ich führen? Was ist dann eigentlich gesundes Führen? Wie sieht das denn dann eigentlich aus?
Das ist eine sehr spannende und auch eine sehr gute Frage. Und zwar geht es auch meiner Meinung nach da erst einmal um die Haltung, nämlich der Mensch ist keine Maschine. So, ist es mir eigentlich wichtig, dass es mit meinen Mitarbeitern gut geht? Oder geht es mir eigentlich nur darum, dass sie ihren scheiß Job machen? Und ob es ihnen jetzt eigentlich gut geht oder nicht, ist mir jetzt persönlich egal. So, ich würde mal behaupten, jedes Unternehmen hat den Krankenstand, den es verdient. Und wenn die Arbeitsatmosphäre und die Führungskultur beschissen ist, dann brauche ich mir nicht zu wundern, warum ich keine neuen Fachkräfte bekomme, warum meine guten Leute gehen und warum die meisten Menschen krank sind. Weil wenn ich irgendwie eine wertschätzende Haltung habe und meine Mitarbeiter als Menschen sehe und ihre Zufriedenheit fördere, dann werde ich bemerken, dass es ihnen wahrscheinlich besser geht und sie auch leistungsfähiger sind, als wenn ich nur ständig auf diese Zahlen gaffe und eigentlich nur will, dass das Wachstum, Wachstum, Wachstum kostet, was es wolle. Aber man kann auch den Fokus auf Leistung setzen, auf Kosten der Gesundheit, dann kollabiert das System irgendwann. Man kann aber auch den Fokus setzen auf Zufriedenheit und Wertschätzung und Dankbarkeit. Und plötzlich haben die Mitarbeiter Spaß, sich mit ihrem Unternehmen zu identifizieren, fühlen sich dort wirklich angenommen und gehört und haben Lust, für das Unternehmen gut zu leisten.
Mhm.
Das heißt, auch da, es hat sehr viel mit der Haltung zu tun. Ist es mir eigentlich egal, was die Mitarbeiter machen? Und Gesundheit ist ja Privatsache und da brauchen wir ja alles nicht und das ist ja alles Quatsch. Hauptsache, die machen ihren scheiß Job. Oder möchte ich wirklich, dass Mitarbeiter, wenn sie krank sind, zu Hause bleiben? Keine Überstunden machen und sich auch wohlfühlen in dem, was sie tun und das auch möglicherweise hinterfragen.
Und es fängt immer bei einem selber an, ne?
So. Korrekt. Weil jetzt könnte ich ja behaupten, Führungskräfte sind hoch anfällig für Perfektionismus, sind höchst anfällig dafür, arbeitssüchtig zu sein. Und Menschen projizieren ja die Erwartungen, die sie sich selbst gegenüber haben, auch auf andere Menschen. Das heißt, wenn ich von mir erwarte, immer zu funktionieren und Überstunden zu machen, dann passiert es sehr, sehr schnell, dass ich meine Mitarbeiter zusammenscheiße, weil sie sich nicht aufopfern, so wie ich das jeden Tag mache. So, und wenn ich unter Stress reagiere wie ein Choleriker haben auf Führungspositionen nichts verloren. meine, weil das ist dann, die reagieren dann wie im Kindergarten, wenn sie es eben an die Decke gehen, rot sehen, weil sie es eben nicht schaffen, mit einer gewissen emotionalen Intelligenz die Ruhe bewahren zu können. In der Ruhe liegt die Kraft. Einen klaren Blick, den Blick für das große Ganze, eben nicht in den Tunnelblick zu geraten. Das ist, auch da reden wir wieder sehr, sehr schnell über so psychologische Aspekte. Wie reagiere ich eigentlich unter Stress oder habe ich eine Fehlertoleranz oder habe ich sie nicht?
Das, als Führungskraft kann ich das natürlich teilen und kann zuhören und sagen, ja, gehe ich mit, vielleicht ändere ich mein Verhalten meinen Mitarbeitern gegenüber. Was kann ich aber, Frederik, als Mitarbeiter machen, wenn ich nicht in der glücklichen Position bin, so eine Führungskraft, die haben, die vielleicht die Themen genauso sieht wie du gerade, sondern die ganz viel verlangt, ja, der vielleicht vollkommen egal ist, wer sich hier kaputt schuftet oder nicht. Wie kann ich da als Mitarbeiter gut umgehen?
Folgendes Bild dazu. Stell dir mal vor, du hast einen Menschen, der irgendwie 120% immer gibt oder 200% immer für andere Menschen funktioniert, nicht Nein sagen kann und eigentlich sich keine Zeit nimmt für sich selbst. Das kann im Unternehmenskontext sein. Das kann aber auch in der Familie sein. So nach dem Motto, ich kümmere mich um die Kinder, ich muss meine Eltern pflegen und ich muss auch noch arbeiten. Jetzt gibt es ein Szenario, was eigentlich jeder Mensch, der so tickt und sich keine Zeit für sich selber nimmt, irgendwann lernen muss. In dem Moment, wo ich nur noch für andere Menschen funktioniere, fängt mein Körper irgendwann zu rebellieren, ich werde krank, ich klappe zusammen und dann falle ich von 200 auf 0. Und von 200 auf 0 runterzufallen, das tut richtig weh. Das ist dieses ganz oder gar nicht. Und genau das passiert nämlich dann, nämlich von ganz auf gar nicht, weil 80% zu geben und mal Nein zu sagen, Grenzen zu setzen und Feedback zu geben, war irgendwie keine Option. Und in dem Moment, wo die Menschen auf Null runtergefallen sind und nicht mehr funktionieren und zu Hause sitzen, das, was dann unglaublich schmerzhaft ist, ist zu verstehen, dass die Kinder weiter versorgt werden, die Eltern weiter gepflegt werden und ja, ihren eigenen Job macht auch irgendjemand. Unsere Leistung ist nicht so wichtig, wie wir glauben.
Ja.
Sobald wir wegfallen, übernimmt jemand anderes die Aufgabe und der Laden läuft weiter. Wir tun immer so, als wenn wir nicht mehr da wären, dann würde das ganze Unternehmen zusammenbrechen. Und das ist Quatsch. Wir als Mensch sind wichtiger als unsere Leistung. Und die gewisse Selbstachtung zu haben, das Feedback zu geben und auch mal Nein zu sagen und Grenzen zu setzen oder nach Hilfe zu fragen, hat was mit Selbstwertgefühl zu tun. Bin ich es mir selber eigentlich wert, nach Hilfe zu fragen und Nein zu sagen oder opfere ich mich auf? Und es gibt viele Menschen, die sind bereit, für ihren Job zu sterben. Also es gibt Menschen, die erwarten von sich, wie Superhelden zu funktionieren und die sind jeden Tag enttäuscht, dass sie doch nur Menschen sind. Und es gibt viele Menschen, die machen Dinge, die sie nicht wollen, für Menschen, die sie nicht mögen und sie wissen nicht warum und hinterfragen das auch nie. Und dann geht es halt sehr schnell darum, was will ich eigentlich? Will ich hier arbeiten? Möchte ich für einen Chef arbeiten, der mich nicht respektiert und mich nicht wertschätzt? Oder bin ich mir selber so viel wert zu kündigen? Oder meinem Chef mal Feedback zu geben. Mit dem Risiko, dass es auch Disharmonie erzeugen könnte. Also halte ich Disharmonie aus? Oder möchte ich es meinem Chef immer zu 200% recht machen, um bloß gelobt zu werden und nicht kritisiert zu werden? Dann ist es aber auch so ein kindliches Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung. Also aber so eine Bedürftigkeit, so ein Brauchen. Sag mir, dass ich gut genug bin. Das ist aber sehr bedürftig. Und das ist das ist ja im Prinzip, ich bestätige mein Selbstwertgefühl darüber, dass mir mein Chef sagt, dass ich gut bin, wie so eine Papa-Rolle. So nach dem Motto, sag mir, dass ich genug bin. So, und das ist halt eine Abhängigkeit, die ist gefährlicher als jeder andere, wenn ich anfange, mich 10 Stunden am Tag von meinem Chef dermaßen abhängig zu machen, weil ich es ihm bloß immer recht machen muss. Und wenn der Chef dann auch noch Perfektionist ist, dann habe ich ein richtiges Problem.
Frederik, das wäre ein sehr, sehr guter Schlusspunkt, wenn ich nicht noch auch bei dir zwei Sachen dich noch zu fragen hätte. Du hast ein Online-Programm, was jetzt ganz, ganz frisch online ist und wo man sich informieren kann und teilhaben kann an den ganzen Themen, die auch wir gerade besprochen haben. Das kann ich übrigens nur empfehlen. Und ein Buch, das du rausgebracht hast. Zu blöd zum Leben, Gesundheit geht anders. Ich habe es nicht gelesen, aber den Titel finde ich ziemlich geil, muss ich dir sagen. Ja. Wenn du jemandem ein Buch empfehlen könntest, das nicht deins ist, oder jemandem etwas mehr Lektüre oder Informationen empfehlen könntest, der nicht du selber bist, wen könntest du da jemandem empfehlen, der sagt, ey, er hat mich irgendwie angefixt, das Thema, ich will in dieses Gedankengut mehr eintauchen. wo kann man sich mehr Infos da holen? Wen kannst du empfehlen?
Ich finde Dieter Lange sehr gut. Ich finde Vera F. Birkenbiel sehr gut. Und ich finde auch Robert Betz sehr gut. Mhm. Die gehen thematisch sehr tief rein, machen es aber thematisch auch sehr leicht verständlich, warum die Zusammenhänge sind, wie sie sind. Und Dieter Lange zum Beispiel schafft diese Grätsche ganz gut zwischen ostasiatischer Kultur und Businesswelt. Vera F. Birkenbiel ist einfach so eine rationale, also die lebt nicht mehr, aber die hat wunderbare Vorträge auf YouTube, die man sich anschauen kann, die einfach Sachen auseinanderpflückt auf eine sehr humorvolle Art und Weise. Und Robert Betz ist dann eher eine spirituellere Richtung, der es aber schafft, auch Psychologie in eine sehr einfache Sprache zu übersetzen. Und das sind drei unterschiedliche Ansätze, die aber im Endeffekt das Gleiche aussagen.
Und wo jeder sich das rausziehen kann, was für ihn oder sie gerade am besten passt. Lieber Frederik, ich danke dir sehr für dieses sehr, sehr interessante und spannende Gespräch. Dankeschön.
Danke dir.
Das war der Sterne und Planeten Podcast mit Frederik Letzner. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt richtig Lust auf eine schöne Pizza bekommen, die ich mir genüsslich schmecken lassen werde. Lass gerne ein Feedback zu dieser Episode da, abonniere unseren Podcast, damit du keine weitere Folge verpasst und lass mich wissen, wo dein Perfektionismus liegt. Den nächsten Podcast findest du unter sterneundplaneten.com, auf LinkedIn oder eben überall, wo es Podcasts gibt. Mit planetaren Grüßen, dein Sascha.